Ja, ich habe eben gesagt, wir sind gerade mitten in unserem Programm und im Vorfeld, wo wir das Programm geschrieben haben, da versucht man ja irgendwie was aufzubauen, um den Teilnehmern auch wirklich mitzugeben. Ich habe in der Phase in meiner Jugend aufgehört, weil ich ja dann ausgesandt wurde nach Prag, und dann habe ich auch überlegt, was kann ich denn den Jugendlichen, mit denen ich 10 Jahre zusammen war, den Großteil auf jeden Fall von denen, was kann ich denen am Ende noch mitgeben? Wenn die alles vergessen, was ich jemals gesagt habe, und ich habe da, glaube ich, eine ganze Menge gesagt, und auch jetzt im Programm sage ich auch eine Menge, was sollen die am Ende mitnehmen und wovon sollen die zerren, wenn sie die nächsten Jahre vielleicht darüber nachdenken? Und so habe ich einen Vers gefunden, der das sehr gut aussagt. Ich bin von Christus ergriffen, in Philipper 3, Vers 12. Und für mich ist das so ein Mottovers geworden für dieses Programm. Unsere Startups haben dann 3 Vers 13 genommen, ist eine ähnliche Aussage, die fanden den ein bisschen schöner, werden wir auch noch mal gleich lesen. Aber ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen dafür, dass sie sich auch für so einen Vers entschieden haben. Ich bin von Christus ergriffen. Und ich glaube, jeder Teilnehmer, der weggeht und sagt, ganz viel Theologie gelernt, vergesse ich alles, aber Jesus, den habe ich lieb. Jesus nehme ich mit. Dann haben wir ganz viel gewonnen in diesem Programm und dann haben wir ganz viel erreicht. Weil Menschen, die Jesus lieben, Jesus im Zentrum haben, von Jesus ergriffen sind, die haben sehr viel in ihrem Leben gelernt. Die Neue Luther sagt den Vers so: Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen könne, weil auch ich von Jesus Christus ergriffen worden bin. Oder die NGÜ: Es ist also nicht etwa so, dass ich es das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen, um von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ein bisschen anders, also einmal ergreift Jesus mich und einmal bin ich von Christus ergriffen. Ich glaube, dass sich das nicht widerspricht, sondern sehr deutlich zeigt, Christus und ich sind eins und ich bin einfach ergriffen davon. Eine ganz tolle Ausrichtung. Eine Ausrichtung, die Paulus hier vorlegt. Und ich glaube, dass das ein Schlüssel für die starke Persönlichkeit ist. Wenn wir über starke Persönlichkeiten nachdenken wollen und daran glauben, dass Christus uns verändert, dass Christus unsere neue Identität ist, dass Jesus unser Zentrum ist, dann ist, glaube ich, Jesus der Schlüssel für die starke Persönlichkeit. Die Teilnehmer, die sind sehr ähnlich an dieser Stelle und sagen, ich habe es noch nicht begriffen. Ich bin noch lange nicht da und ich leite dieses Programm und kann sagen, ja, ich auch. Ich habe es noch nicht begriffen. Das heißt nicht unbedingt, dass wir am Anfang des Glaubens stehen, überhaupt nicht. Sondern bin noch nicht da. Ich habe es noch nicht begriffen, aber ich jage dem nach. Ich will dahin kommen, dass ich es ergreife. Dass Jesus Christus von mir Besitz ergreift. Ich will dahin. Und das ist genau das, was die Teilnehmer im Startup vorhaben. Ich möchte dahin, dass Jesus Christus mich ergreift. Und darum soll es heute in dieser Predigt gehen. Ich jage los, ich jage nach, ich lege los. Und deswegen passt dieser Vers sehr gut zu Startup. Und ich hoffe auch heute in diesem Gottesdienst, dass wir uns davon inspirieren lassen und davon ermutigen lassen und auch herausfordern lassen. Von diesem Vers und auch natürlich die Verse davor. Bevor ich jetzt hier einsteige, ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar in der Antike war das so, wenn ein Lehrer und ein Schüler oder ein Schüler beim Lehrer war, dann haben die oft zusammen gewohnt und haben das Leben geteilt, ähnlich wie beim Start-up. Das war ganz natürlich, dass Schüler bei ihren Lehrern gewohnt haben und sie haben das Leben von morgens bis abends zusammen gelebt. Und jetzt war ein Schüler mit einem Lehrer unterwegs zu einem See und wollten schwimmen gehen. Und dann sagt der Schüler nach einer Zeit, weißt du, Lehrer, ich glaube nicht an Gott. Fragt der Lehrer, warum denn nicht? Was ist denn, wie kommst du zu dieser Erkenntnis? Ja, ich habe gesucht und nicht gefunden. Der Lehrer lässt das so stehen, sagt erstmal nichts und nach einem See sind sie am Schwimmen und am Spielen hin und her und dann packt der Lehrer den Schüler und drückt den unter Wasser. Der Schüler findet das erstmal ganz lustig, haha, und kämpft ein bisschen und der Lehrer lässt nicht locker und hält ihn einfach eisern unter Wasser. Und der Schüler will raus und zuckt und will hoch und kennt ihr diesen Moment, wo es nicht mehr geht? Den hatten wir, glaube ich, schon alle im Leben. Wo man einfach nur noch atmen muss. Wo nichts mehr geht, da holt der Lehrer den Schüler raus und sagt, hast du so nach Gott gesucht? Lass uns die Geschichte im Hinterkopf behalten und ich werde nachher nochmal kurz drauf eingehen. Ich habe diesen Vers in drei Teile geteilt. Ich habe erkannt, ist das, was Paulus hier sagt. Ich bin noch lange nicht da, das ist seine Erkenntnis. Ich jage nach und ich bin von Christus ergriffen. Ich glaube, dass dieser Vers über diese drei Punkte redet. Und wenn wir diesen Vers betrachten, der steht ziemlich in der Mitte von Philipper 3, dann muss man natürlich auch schauen, was hat denn Paulus erkannt, denn natürlich die Verse davor. Da legt er los und auf die wollen wir uns gleich in dem ersten Punkt konzentrieren. Paulus Erkenntnis sieht nämlich so aus, ich verlasse mich nicht auf menschliche Fähigkeiten. Ab Vers 3 im Kapitel 3, denn wir sind die Beschnittenen, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und uns nicht auf menschliche Vorzüge verlassen. Obwohl ich auch in menschliche Vorzüge Vertrauen haben könne. Wenn ein anderer meint, er könnte auf menschliche Vorzüge vertrauen, so könnte ich es viel mehr. Am achten Tag beschnitten, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Gemeinde, was die Gerechtigkeit betrifft, untadelig im Gesetz. Paulus geht hier als allererstes auf seine Abstammung her, beziehungsweise auf das, was ihn eigentlich ausmacht und auf das, wer er ist. Als allererstes ein Hebräer, den Hebräern, im Vers 5 sagt er das, aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräer, beschnitten am achten Tag, nach dem Gesetz ein Pharisäer. Also etwas ganz Besonderes. Das ist natürlich, wenn ich jetzt hier sage, ich bin nicht aus Friesland und wir sind im... Ja, da sind wir. Dann ist das schon anders als Ostfriesland, oder? Also es ist schon wichtig, wo wir herkommen und wer wir denn so sind. Paulus schreibt hier an Menschen und die wissen ganz genau, wer er ist. Und beziehungsweise, wenn er hier vorlegt und sagt, ein Hebräer von Hebräern aus dem Stamm Benjamin, dann ist das etwas Besonderes. Seid ihr besonderer als die aus Friesen? Auf jeden Fall. Logisch. Ne? Aus einem ganz besonderen Stamm in Deutschland, würde ich sagen. Ihr wisst, wovon ich rede. Genau das macht Paulus hier. Ich bin etwas Besonderes. Ich bin nicht irgendein dahergelaufener Jude, sondern ich bin ein besonderer Jude. Ich bin am achten Tag beschnitten, den Hebräern an Hebräern. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, woher ich komme. Und dann, Freunde, bin ich auch noch ein Pharisäer. Die Pharisäer schneiden in der Bibel nicht so gut ab. Das wissen wir. Die kriegen ziemlich viel Lack von Jesus. Aber in der damaligen Zeit war ein Pharisäer erstmal einer, der die Schrift kannte. Und wenn sich das Leben um irgendetwas drehte bei einem Juden, dann war das um die Schrift. Das heißt, das, was dich irgendwie ausgemacht hat, das war Paulus. Wenn es irgendetwas gab zu erreichen, ein Pharisäer, aus dem Geschlecht der Pharisäer, dann war das sowas Besonderes. Seine Herkunft war absolut 1A. Das ist das, was er hier klarstellen möchte. Aber dann sagt er, okay, wenn schon meine Abstammung nicht passt, wenn das nicht ausreicht, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Gemeinde. Und wir wissen, wie Paulus verfolgt hat. Er ging aufs Ganze. Er hat keine halben Sachen gemacht. Er hat alles gegeben. Bis ans Letzte ist er der Gemeinde gefolgt. Ein Verfolger der Gemeinde. Und sein Eifer, den kann man auch sehr gut damit vergleichen, was er denn so macht. Ja, was machen wir in unserem Leben? Wir sind, dass wir besonders sind und dass wir besonders herkommen, das wissen wir alle. Ja, was machst du denn in deinem Leben? Ja, ich habe Abitur, ich habe das studiert, ich habe promoviert. Ich habe dieses und ich habe jenes. Und das macht mein Leben aus. Das ist der Eifer, den Paulus hier anspricht. Nicht nur, wo ich herkomme, wer ich denn sein könnte, sondern wer ich tatsächlich bin. Und wir Deutschen können das wunderbar, zu zeigen, wer wir sind, indem zu zeigen, was wir eigentlich getan haben oder was wir gelernt haben. Auf Papier bin ich das. Und das ist ein hoher Stellenwert. Und genau das spricht Paulus hier an. Den Eifer in unserem Leben, das, was ich tue. Das, was ich, wonach ich strebe, das, was ich wirklich umsetze in meinem Leben, das können wir sehr gut. Und dann sagt er, was die Gerechtigkeit betrifft, untadelig im Gesetz. Also nicht nur, wo ich herkomme und was ich denn so tue in meinem Leben, sondern das Geistliche spricht er an. Für einen Juden damals gab es nichts Größeres, als das Gesetz zu erfüllen. Nichts. Es hat dem nichts gleichgestanden. Und dann sagt Paulus, ich war untadelig im Gesetz. Wissen wir, was das bedeutet? Das, was du nur ansatzweise in deinem Leben irgendwie erreichen könntest, sagt Paulus, ich war untadelig. Du kannst noch nicht mal ein wenig in die Richtung kommen, wo ich herkomme. Das Höchste, was du in deinem Leben erreichen kannst, und jetzt spul mal in deinem Leben zurück, was ist das Höchste? Genau das. Das spricht Paulus an. Da war ich untadelig. Das Höchste, was du erreichen kannst. Er spricht das Geistliche an. Er spricht da, wo ich herkomme, meine Herkunft an. Und er spricht das, was ich tue. Das ist doch das, was wir sagen, das bin ich. Das mein Sein. Ist ja heute ganz modern geworden, vor allem in der Pädagogik. Wer bist du eigentlich? Und da ist die Theologie wieder sehr modern geworden. Ne? Die Theologie, mir sagte letztens einer, die Theologie ist die höchste Form der Philosophie. Das ist sehr modern geworden. Aber hier sagt Paulus, das Höchste, was man erreichen konnte, das habe ich erreicht. Und ich will mich darauf nicht verlassen, denn in den nächsten Versen sagt er, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden gehalten. Ja, ich halte in der Tat alles für Schaden wegen der überragenden Kenntnis Christi Jesu, meines Herrn, für den ich alles verloren habe, und halte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Also alles, was er irgendwie erreicht hat, und Freunde, versteht mich da bitte nicht falsch. Ich habe auch ein Abitur und ich finde, es ist sehr wichtig, dass man in seinem Leben weiterkommt. Das will ich gar nicht kritisieren. Ich rate jeden Jugendlichen, der fähig ist, das zu machen, ein Abitur zu machen und zu studieren und all sowas. Das gehört alles dazu. Die Frage ist nur, mit welcher Einstellung gehen wir da dran? Und hier sagt Paulus, das alles, was ich hatte, ich war ja perfekt. Ich komme aus den besten Kreisen. Ich hatte alles gehabt, was man nur erreichen kann. Das alles erachte ich für Schaden und für Dreck. Ich finde es interessant, dass er diese beiden Worte gebraucht. Dreck kennen wir. Also ich bin relativ viel im Dreck unterwegs mit meinen Jugendlichen. Und wenn dann Dreck da ist an den Schuhen, dann schüttelt man es ab. Man braucht es nicht. Ein Auto, wir sind ja auch herrlich darin, Auto zu waschen. Ne? Also ein Auto dreckig, das braucht man auch nicht. Das wäscht man und man macht es ab und man will Dreck nicht haben. Dreck braucht kein Mensch im Leben. Und Dreck ist tatsächlich auch so, wenn ich Dreck abwasche, dann ist er auch weg. Dann hat man es weggemacht und so sieht Paulus das hier. Leute, das, was dich belastet, das mach weg, wisch weg. So sollst du damit umgehen. Mit deinem, was du dir irgendwie aufgebaut hast, so sollst du darüber denken, wie du über Dreck nachdenkst. Dann sagt er aber, ich erachte es als Schaden. Wisst ihr, eine Beule im Auto, die wische ich nicht weg. Da habe ich einen Schaden. Und Schaden ist ja viel tiefgreifender als Dreck. Schaden begleitet mich ja weiter. Und ich finde es so toll, dass Paulus dieses Wort hier gebraucht. Denn wenn ich, und das nur mal im Vergleich auf mein Leben, wenn ich über mich nachdenke, dann weiß ich ja, wer ich bin. Und wenn ich über Christus nachdenke und mein Versagen dagegen sehe, dann weiß ich ja, das, wo ich immer wieder darauf zurückschaue, auf mein Leben, das ist nicht nur mal weggewaschen, sondern das kommt immer wieder hoch. Mein altes Ego verfolgt mich immer wieder. Es ist Schaden. Das wische ich nicht einfach so weg. Da muss ich dran arbeiten, dass dieser Schaden behoben wird. Und so sieht Paulus diese Dinge. Dieser alte Ego, der so perfekt dargestellt ist. Und wenn wir uns mit Paulus vergleichen, stehen wir wirklich im Schatten. Aber wenn wir uns selber betrachten, dann stehen wir auf der Sonnenseite. Weil ich finde mich nun mal halt toll. Und ich finde nun mal die Sachen toll, die ich gemacht habe. Und ich bin ja auch geistig sowieso ein Held. Aber genau das spricht Paulus und sagt, nee, Freunde, das ist Schaden. Genau das ist Schaden. Wegen der überragenden Erkenntnis Christi, meines Herrn, für den ich alles verloren habe und halte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Das ist das, was Paulus sagt. Christus und mein altes Leben, das funktioniert nicht. Das geht einfach nicht. Das versuchen wir oft. Und das versuchen wir immer wieder hochzuheben. Und das geht immer irgendwie, ja, irgendwie halten wir doch daran fest. Aber es geht nicht. Denn um Christi willen müssen wir eine Sache verlieren. Christus und altes Leben, das wird nicht gehen. Mein menschliches, aufgebautes Leben, das wird nicht funktionieren mit Christus. So einfach geht das nicht. Christus ist kein Vergleich zu dem, was wir eigentlich in unserem Leben aufbauen zu versuchen. Und deswegen lässt Paulus alles hinter sich und will es als Schaden und als Dreck betrachten. Ich finde es aber so gut, dass er generell an diesen Versen nicht versagt. Obwohl er hier erkennt, ich bin noch nicht vollendet, also ich bin noch nicht da, ich weiß, wo ich hin will, ich habe es noch nicht begriffen, aber ich will dahin. Ich habe jetzt verstanden, dass mein Leben, dass ich das alles ablegen soll, um Christus zu gewinnen, aber ich bin noch nicht da. Und er will seine Menschlichkeit verachten, er will das alles ablegen, er will es als Dreck sehen und geht vorwärts. Und gerade in den nächsten Versen, dass er sagt, nicht, dass ich schon Griff habe, aber ich jage dem nach, ich gehe dem nach, ist irgendwie auch positiv. Er verteufelt das überhaupt nicht. Er sagt nicht, Leute, das, wo ich herkomme, das ist schlecht. Das sagt er gar nicht. Er sagt nur, wenn ihr euch vergleichen wollt mit dem, dann vergleicht mal hiermit. Sondern stell das, was ich gemacht habe, mal in Jesu Licht und dann werden wir selber erkennen, das funktioniert nicht. In Jesu Licht hat das keinen Wert. Es ist nicht alles schlecht, wie wir gelebt haben. Es ist nicht alles schlecht, was wir aufgebaut haben, sondern wir sind noch lange nicht vollendet. Wir wollen nämlich dahin, was Christus ist, wo Christus ist und mit Christus zu leben. Und lass uns mal von diesen Dingen herausfordern. Ich habe so ein paar Fragen mitgebracht. Wie sehe ich mich und meine menschliche Stärke? Und Freunde, ich kann, so viel ich über diesen Vers nachdenke, so viel ich über diese Dinge hier nachdenke, kann ich euch sagen, das ist jedes Mal eine Herausforderung für mich. Jedes Mal. Wie sehe ich mich eigentlich wirklich? Wenn ich mich in Christi Licht betrachte, wenn ich diese Verse lese und weiß, dass ich lange nicht da bin, wo Paulus gewesen ist, erachte ich mich wirklich als Dreck und als Schaden? Wie sehe ich mich und andere zum Beispiel? Auch in der christlichen evangelikalen Szene, ja, den musst du mal hören, den Prediger, den musst du gesehen haben, den muss ich mal unterhalten. Und dann wird ein Ding aufgebauscht und Christus bleibt irgendwo auf der Strecke. Erachte ich wirklich alles für Dreck? Also so wirklich, wie Paulus das hier schreibt, wegen der überragenden Erkenntnis Christi Jesu? Diese überragende Erkenntnis, die er hier anspricht, habe ich diese überragende Erkenntnis? Ist Christus überragend in meinem Leben? Kann ich sowas reden, wenn ich sage, mein Leben, so toll es auch ist, so alles, was ich aufgebaut habe, ja, wenn ich an Christus denke, dann ist das irgendwie nichts. Es ist irgendwie nichts, weil Christus so überragend ist, weil Christus so wundervoll ist. Ist das, was unser Leben ausmacht? Versuche ich, mich und Christus zu verwirklichen? In der Jugendarbeit, und ich bin mir sicher auch in einem späteren Leben, ist das nichts Ungewöhnliches. Es gibt so viele Jungs, die zu mir auch in die Seelsorge kommen oder in meine Arbeit stecken, wo ich genau das sehe. Lass doch einfach mal dein Leben los. Wenn du Christus gewinnen willst, dann musst du dein Leben fallen lassen. Es wird nicht funktionieren. Christus kommt nur rein, wenn du dein Leben verleugnest. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, die das sagen. Es geht nicht Christus und mein Leben. Und ich bin sicher, und viele Jugendliche schreien danach, Christus zu gewinnen. Sie schreien danach und sagen, ich will endlich frei sein, ich will endlich Christus in meinem Leben voll und ganz haben. Das ist der Schlüssel. Genau das ist der Punkt. Du und Christus geht nicht. Will ich Christus wirklich gewinnen und lasse alles los? Ich finde das so schön in Vers 3. Die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen. Wann haben wir denn das letzte Mal mit Jesus angegeben? Das ist das, was er sagt. Ich rühme mich Christus. Und wenn mich mal einer fragt, wer bist du denn? Ja, ich bin David Gerber, ich arbeite an der Bibelschule, ich bin hier und das und dies und jenes, habe das alles gemacht. Und ich bin auch Christ. Das verstecken wir doch so gerne. Wenn man es nicht sagen muss, muss man es nicht sagen. Da sind wir Meister drin. Aber hier steht genau das Gegenteil. Ich rühme mich Christus. Wenn mich einer fragt, wer bist du? Ich bin ein Kind Gottes. So müsste es eigentlich rauskommen aus mir. Weil ich erkannt habe, wie überragend Christus ist. Dass doch die Verse hier stehen. Und ich rühme mich mit Christus. Ich gebe mit Christus an. Wann haben wir das letzte Mal das gemacht? So über meinen Herrn gedacht, so über meinen Herrn geredet, dass man wirklich sagen kann, ey, wenn ich den sehe, dann sehe ich Christus. Ein Freak, aber so ist es. So möchte es doch sein. Danach schreien unsere Herzen und trotzdem stehen wir uns mit uns selber im Weg und merken, dass wir uns eigentlich ein großer Schaden sind. Wir sind der größte Schaden in unserem Leben, wenn es um Christus geht. Bist du wirklich stolz auf Christus? Stolz darauf, dass er dir ein neues Leben geschenkt hat, dass er dich frei gemacht hat von Sünden? Hier in diesen Kreisen können wir das machen und hier können wir unsere Gebete laut singen und reden und das können wir sehr gut, ich weiß. Aber da, wo es nicht so ist, wo das Umfeld nicht christlich ist, da, wo du auf Arbeit stehst und in der Schule und wo sonst auch immer. Bist du stolz auf Christus? Freust du dich über Christus? Ist das Christus dein Leben und Sterben dein Gewinn? Auch die Stelle kennen wir gut. Wonach sinne ich wirklich? In den Versen 17 bis 19 steht das. Wonach sinne ich mein Leben? Auf was baue ich mein Leben wirklich auf? Ist mein Job so wichtig? Mein Job ein und alles geworden? Meine Schule und alles, was dazu gehört? Das ist eine wichtige Frage. Und wie sieht deine Erkenntnis heute aus? Lass uns herausfordern. Lass uns nicht uns selber verachten, sondern herausfordern und sagen, ja, genau. Wahrscheinlich hat Paulus gar nicht so unrecht. Ich bin noch nicht da, wo ich eigentlich sein will. Aber ich will vorwärts gehen. Und das ist auch der zweite Punkt. Ich jage nach, wie ein Jäger. Sind hier Jäger unter uns? Alles gut. Ich war mal in einer Gemeinde und habe über Jäger geredet und habe gesagt, das ist ein tolles Hobby. Und danach wurde ich richtig ermahnt. Da saßen Jäger und die sagten, das ist doch kein Hobby, das ist eine Passion. Ne? Deswegen kann man ein bisschen leichter dann reden. Okay. Jeder hat so seinen Jäger in seinem Kopf und stellt sich irgendwie Jagen vor. Ich habe ein paar Freunde in Kanada, die erzählen mir recht viel und schicken mir dann Bilder von Bär und Wolf und alles, was sie dann so erlegen. Und ich finde es richtig interessant. Ich komme auch aus der Camp-Arbeit, das Paddercamp, wo ich viele Jahre schon mitarbeite. Und wir haben ein neues Gelände gekauft und ich lerne Jagen in Deutschland kennen, weil da ein Jagdpacht ist und sowas alles. Auf jeden Fall lerne ich die Jäger kennen und bin sonst immer durch Deutschland gefahren und sehe die Bilder, die mein Freund mir schickt aus Kanada und denke mir, das ist Jagen. Und dann sehe ich die Hochsitze in Deutschland und denke mir, ja, die haben es aber echt langweilig im Leben, die Jäger hier. Und irgendwie, es ist eine andere Art von Jagen. Aber jetzt, wo ich das Jagen kennenlerne, fasziniert mich das. Denn Jagen ist in Deutschland, ist ja schon fast eine Ausbildung, beziehungsweise ein kleines Studium dahinter. Also ein richtiger Jäger, der kennt sich aus. Und ein falscher Jäger sitzt auch im falschen Hochsitz. Dem ist langweilig, auf jeden Fall. Einer, der sich nicht auskennt, dem ist langweilig, mit Sicherheit. Der kann keine Spuren lesen, der wird keine Tiere schießen. Aber einer, der sich richtig auskennt, der weiß, was Jagen bedeutet. Und ich finde es ein ganz tolles Bild darauf, wenn es heißt, ich jage aber ihm nach, ob ich es ergreifen könne. Dieses Jagen, ja, ich jage ihm nach. Das heißt, wenn ich mich auskenne, dann kenne ich mich aus. Ein Jäger, der beschäftigt sich mit den Sachen. Er weiß, wie die Spuren sind. Er weiß, welche Waffe, Wind, Wetter, Klamotten. Es sind so viele Dinge, die er beachten muss, damit er überhaupt ein Tier erlegt. Das ist eine ganz ernste Sache. Und damals war es noch wichtiger. Damals haben sie geschossen, um zu überleben. Das heißt, wenn Paulus über Jagen spricht, dann spricht er über eine ganz komplexe Sache, eine Passion, die dahinter steckt. Etwas, womit man sich auskennt. Womit ich mich beschäftige. Und wenn ich die Jäger bei uns kennenlerne, dann sehe ich, die sind total da drin. Die leben das. Ein Jäger lebt Jäger. Er lebt es. Er kennt sich total gut aus. Und vielleicht könnte das ein Bild für uns heute Morgen sein. Wenn ich über Jagen spreche, ich jage Christus nach, dann steht Christus hier drin. Ich jage dem nach. Ich kenne mich mit diesen Dingen hier aus. Mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, weil das Wort Gottes ist das, was mein Leben verändert. Und wenn ich diese Dinge ergreifen möchte, die Paulus eben gesprochen hat, wenn ich Christus ergreifen möchte, dann muss ich mich auskennen mit diesem Ding. Was sollte sonst Jagen sein? Sicherlich noch viele andere Bilder, aber das könnte ein Bild sein. Ich jage dem nach. Ein weiteres schönes Bild, was Paulus hier gesagt ist, ich strecke mich aus. Brüder, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vorn ist. Ich komme ja aus der Erlebnispädagogik und Klettern ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Ganzen. Also auch Seilgärten und diese ganzen Dinge, die man so da lernt und macht, sind tolle Bilder dafür. Ich habe vor kurzem eine Prüfung machen müssen und zwar eine Seilrettung. Also wir können Seilgärten aufbauen, mein Freund und ich. Und jetzt sind wir mussten auch einige Prüfungen machen, damit wir auch die Leute aus den Bäumen wieder retten können und aus den Seilen und das Ganze spielt da oben ab. Und die Prüfung stand vor und die ist auf Zeit und man darf keinen Fehler machen. Und kein Fehler heißt, ich darf auch nicht mal den Karabiner vergessen zuzudrehen oder es muss alles richtig liegen und es ist wirklich alles auf Zeit und wirklich abgetaktet. Und wenn man mich ansieht, dann fragt man sich überhaupt, wie kommt der den Baum da hoch? Also war mein Problem die Zeit. Theoretisch wusste ich alles, nur Wenn man sowieso übt und versucht, da hochzukommen, nach dreimal Hochklettern, das Ganze spielt sich so auf 6 bis 10 Metern ab, und dann muss ich hochklettern, ein neues Seil hängen, also eine Person hängt da oben, ich kletter hoch, kletter an ihm vorbei, lege irgendwas Neues ein, fahre zu ihm runter, und eine Person im Seil ist so schwer, die kann man nicht einfach heben. Das geht nicht. Also selbst ich, wenn ich im Seil hänge, kann ich mich nicht heben. Ich habe ja keinen Halt. Also ich hänge ja irgendwie und ich muss den irgendwie heben. Das geht ja nicht. Ich kann ja nicht also selbst 30 Kilo hebt man da oben nicht hoch. Selbst ein Kind hebst du nicht aus dem Seil hoch, wenn du oben hängst. Also es ist unheimlich schwierig, eine Person zu retten. Und das ganz auf Zeit. Jetzt klettere ich hoch und mache alles richtig gut und rette ihn, und mir fällt ein Karabiner runter. Ich war in der Zeit durchgefallen. Das gibt's doch gar nicht. Dann war mein Freund dran, der Walter, mit dem mache ich ganz viel. Er macht auch beim Startup mit. Und Walter, alles gut, kommt runter und ein Karabiner nicht zugedreht und auch durchgefallen. Und Walter ist ein guter Kletterer. Dann war Walter nochmal dran, und für mich war das schon, ich habe schon ein paar Mal geklettert und es war jetzt, meine Kraft war am Ende. Ich muss aber hoch und ich musste auch noch Walter retten. Ich habe mir echt alles hingepackt. Ich wusste jeden Griff, es darf nichts mehr fallen. Ich kletter hoch, mache alles richtig, fahre runter und fahre in mein altes Seil. Also ich habe mein altes Seil nicht rausgeklinkt und fahre in das alte Seil rein. Und das geht auf Spannung und ich hänge im Seil. Und mich jetzt rauszuheben, ich bin nicht 50 Kilo. Unfassbar schwer. Und ich muss an diesen Haken da oben dran kommen, um mich zu lösen aus dem Seil. Und ich strecke mich. Und strecke mich noch mehr. Und es fehlt 1 Zentimeter. Ich komme an diesen Hebel dran, aber diesen Hebel muss ich 1 Zentimeter ungefähr hochschieben. Und ich komme nicht dran. In meinem Kopf gehen die Stunden vorbei. Walter schwitzt unten und keiner kann mir helfen. Und ich muss irgendwie diesen Zentimeter hochheben. Ich habe mich so gestreckt. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich habe es nicht geschafft. Ich musste nochmal hochklettern, 1 Zentimeter, diesen Ding hebeln. Und mir ging die Zeit weg. Im Nachhinein habe ich es geschafft und ich bin sehr froh darüber. Aber für mich, wo ich unten ankam, habe ich gedacht, boah, was ist das denn für ein Bild? Ich habe die Predigt dann vorbereitet und habe gedacht, das ist doch heftig. Was Strecken für mich plötzlich eine neue Bedeutung bekommen hat. Wenn Paulus hier spricht, ich strecke mich nach dem aus, Freunde, als ich da oben gehangen hätte, ich hätte alles gegeben. Ich hätte wirklich alles gegeben. Was Strecken ausmacht. Und genau diese Strecken spricht Paulus hier. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Genau das ist das, was vor mir liegt. Was liegt denn vor mir? Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel und nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung durch Gott in Christus. Nach dem, was vor mir liegt. Himmlische Berufung. Wie oft denken wir darüber nach, dass wir in den Himmel kommen wollen? Also ich denke oft nicht darüber nach, dass ich wirklich in den Himmel kommen will. Das, was vorne ist, eine Krone spricht er hier an, ein Siegespreis. Als ich ungefähr 19, 20 war, da habe ich in meinem Leben erkannt, was es bedeutet, mit Christus zu leben. Und ich habe erkannt, Gott hat mir diese Erkenntnis geschenkt, dass ich einen Siegespreis bekommen werde. Ich will da nicht hochkommen und nur da sein, sondern ich will einen Siegeskranz bekommen. Und den bekommen wir alle. Nur wie sieht er aus? Haben wir schon mal darüber nachgedacht, wie unser Siegeskranz darum aussieht? Und will ich den auch wirklich bekommen? Das ist ein tolles Motiv, einen Siegeskranz zu bekommen, den ich nachher sowieso vor Christus niederlegen darf. Genau das. Aber ihn zu bekommen, ist doch eine Ehre. Für mich hat das so eine Bedeutung gemacht, wo ich das Bild gesehen habe, wenn Jesus an der Tür steht und sagt, komm rein, mein treuer Knecht, auf dich habe ich gewartet. Oder ist Christus nur eine Fahrkarte in den Himmel? Freunde, wenn wir zu Christus gehören, dann haben wir eine Fahrkarte. Ja, genau. Aber ist Christus nicht weit mehr als eine Fahrkarte? Hat er nicht sein Leben gegeben? Nicht nur in den Himmel zu kommen zu ihm, sondern wirklich für ihn da zu sein. Und damals hat mich eine Frage sehr stark geprägt. Wenn Christus nicht im Himmel wäre, würdest du in den Himmel kommen wollen oder willst du zu Christus kommen wollen? Das geht theologisch nicht auf, ich weiß. Aber will ich bei Christus sein? Oder will ich mich nur in den Himmel retten, weil ich nicht in die Hölle will? Und ich kenne viele Menschen, die einfach nur nicht in die Hölle wollen, aber nicht mit Christus leben wollen. Eine sehr wichtige Frage. Will ich bei Jesus sein oder nicht? Und wenn man da ganz patriotisch mal drangehen würde und mal fragen würde, wer ist bereit für Christus zu sterben? Ich bin sicher, es würden viele Hände hochgehen. Aber wenige sind bereit, mit Christus zu leben. Hier auf der Erde mit Christus zu leben. Das wollen wir doch, da wollen wir doch hin. Wir wollen doch einmal im Himmel sein, um mit Christus zusammen zu sein. Das ist doch das unser Ziel. Das, worauf ich hinlebe, da will ich hin. Ist das das, was dein Leben ausmacht? Wirklich bei Christus zu sein? Ich lebe in Erwartung, kann man diesen Punkt nennen. Ich lebe darauf hin, dass ich einmal bei ihm bin. Meine Erwartung ist getrieben davon, dass ich bei Christus sein darf. Und auch diese Verse möchten uns herausfordern. Bin ich wie ein Jäger, einer, der sich wirklich auskennt, der sich damit beschäftigt, einmal bei Christus zu sein, wie Christus ist, wie Gott ist, wie denkt er über mich, was hat er in meinem Leben vor? Diese ganzen Dinge, die wir in der Bibel finden, die ganzen Dinge, die mein Leben so beschäftigen. Bin ich ein Jäger oder bin ich einer, der auf dem falschen Hochsitz sitzt und das Leben langweilig vor sich hin plätschert? Kenne ich mich wirklich aus? Strecke ich mich aus von dem Strecken? Oder wie der Lehrer gesagt hat, hast du so nach Christus gesucht, nach Gott gesucht, dass wir, wo nichts mehr geht, alles dran setzen, um an Luft zu kommen, haben wir so nach Christus gesucht. Strecken wir uns nach Christus so sehr aus, wie diese Bilder hier gebraucht sind. Und das sind extreme Bilder. Die kommen nun mal aus der Erlebnispädagogik, die Paulus hier anspricht. Will ich wirklich ans Ziel kommen? Ist der Himmel mein Ziel oder was ist mein Ziel im Leben? Ist das, was vor mir liegt, wirklich der Himmel? Lebe ich in Erwartung? Lebe ich jenseits orientiert? Unser Schulleiter Matthias, der hat in seiner Wohnung, ich weiß nicht, ob in jedem Raum, aber auf jeden Fall in einigen Räumen, etwas nicht fertig. Also da fehlt mal eine Fußleiste, da ist ein Stück Tapete weg und irgendwie so Kleinigkeiten. Er möchte, wenn er in dieses Zimmer geht und diesen Fehler sieht, daran erinnert werden, dass er hier nicht zu Hause ist. Hier ist noch nicht vollendet. Er wird irgendwann mal im Himmel sein und da wird alles perfekt sein, hier nicht. Ich weiß, dass das nicht in allen deutschen Haushalten gut gehen wird, wenn man sowas macht. Aber einfach diese Erinnerung zu haben, ich möchte es nicht vergessen. Ich möchte nicht vergessen, dass ich hier nur ein Gast bin. Ich gehöre hier nicht hin. Ich will einmal bei Christus sein. Das sollte doch unsere Motivation sein. Lass uns auch von diesen Stellen aus herausfordern und zu fragen, bin ich ein Jäger oder einer, der sich ausstreckt nach dem, was vor mir liegt? Der letzte Punkt, ich bin von Christus ergriffen. Und da ist ein Vers, so fängt das ganze Kapitel an. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Ausrufezeichen. Und ich glaube, und dann sagt er ja auch weiter, dass ich euch das immer wieder schreibe, verdrießt mich gar nicht. Paulus weiß, dass er das ohne Ende sagen muss. Und wenn es nicht so wäre, dann müsste er die nächsten Verse ja gar nicht schreiben. Und ich glaube, dass einer, der wirklich von Christus ergriffen ist, einer, der im Zentrum Christus hat, der freut sich des Herrn. Dem wird man das ansehen. Der hat Persönlichkeit. Und Persönlichkeit ist ja heute so wichtig in unserem Leben. Aber sich an Christus zu freuen, das macht doch das Leben aus. Und deswegen setzt Paulus hier ein Ausrufezeichen hinter. Und das ist ganz einfach gesagt. Und wenn wir uns nicht an Christus freuen, freue dich im Herrn, wenn das nicht so ist, dann sind vielleicht die anderen Punkte, die ich eben gesagt habe, sehr wichtig, darüber nachzudenken, um sich in Christus zu freuen. Ich habe darüber nachgedacht. Habe ich noch 5 Minuten? Okay. Ich habe darüber nachgedacht, was ist denn eigentlich ergriffen sein? Und ich glaube, ergriffen zu sein hat ganz viel damit zu tun, wie man Beziehungen lebt. Wisst ihr, ich liebe Sport. Ich habe mal Sport studiert. Und heute gucke ich mehr Sport. Ich mache auch Sport, natürlich. Aber generell interessiert mich Sport. Also ich liebe Eishockey, ich habe mal Eishockey gespielt. Ich liebe Fußball und ich liebe ganz viel. Also ich mag Olympia gucken, ich mag es einfach. Also alles, was sich um Sport dreht, finde ich gut, kenne mich aus. Und da kann ich auch wirklich mich beschäftigen. Heute Nacht ist der Super Bowl, da bleibe ich wach. Also klar mit meinen Jungs, aber ich bleibe wach, weil es mich interessiert. Und ich kenne mich auch aus. Und ich kenne zwar nicht alle Namen, wie die ganzen Jungs das kennen, aber ich kenne mich in vielen Dingen aus. Und ich habe gemerkt, also Sport ergreift mich. Wenn es um Sport geht, da rede ich mit. Da gehe ich auch ins Stadion, da gebe ich Geld aus. Und all diese Dinge. Sport ist ein wichtiger Bestandteil. Das mag ich. Also lebe ich ja in gewissermaßen auch eine Beziehung mit Sport. Noch viel wichtiger, Verena, meine Frau, die finde ich toll. die mag ich. Von der bin ich ergriffen. Die finde ich sogar mehr als toll. Und deswegen setze ich Zeit, ganz viel Zeit, nicht so viel Geld, doch auch Geld, da rein, um mit Verena in Beziehung zu leben. Weil die mag ich doch. Und ich beschäftige mich darum mit ihr. Und ich beschäftige mich mit ganz vielen Dingen, die sie mag. Und dann versuche ich auch alles dran zu setzen, damit es uns beiden gut geht. Und es ist nicht so, nur so, dass ich über Verena was lese oder über Verena was höre, sondern ich beschäftige mich damit, wie kann ich mit Verena in Beziehung leben. Und ich glaube, dass Ergriffensein ganz viel damit zu tun hat, wie lebe ich Beziehung und mit was lebe ich Beziehung. Und lass uns auch mal von diesen Dingen herausfordern. Denn wenn wir mal unsere Beziehungen miteinander vergleichen, ich weiß nicht, was deine Beziehungen im Leben sind, Sport vielleicht auch, Haus, Familie, Job, mit den Dingen, von denen du dich wirklich verwirklichst. Setz da mal den Faktor Zeit an. Ich finde das super, auf dem neuen Update von Apple auf iPhone ist das so, dass jetzt die Displayzeit angezeigt wird nach einer Woche. Also du hast in dieser Woche pro Tag 2 Stunden irgendwas am Handy gesessen. Ganz schön erschreckend. Und ich sage auch meinen Jungs, wenn die sagen, ey, ich stelle Zeit, das läuft alles nicht. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wie und diese ganzen Dinge. Und dann höre ich, dass sie teilweise 5-6 Stunden am Tag am Rechner sitzen oder Serien gucken oder am Handy und was auch immer und Viertelstunde, wenn überhaupt, so viel am Tag in der Bibel lesen. Und du fragst dich, warum das Leben mit Jesus nicht funktioniert, wenn so ein Verhältnis an den Tag gelegt wird. Wenn wir 15 Minuten und manchmal sogar nur 15 Minuten in der Woche hier reinschauen, aber so eine andere Menge an Zeit in anderen Dingen verwenden, dann müssen wir uns gar nicht fragen, warum das funktioniert, nicht funktioniert. Es wird doch nicht aufgehen. Und Beziehung leben, und Leute, es ist nicht nur einfach lesen. Wenn ich nur lese und das so machen würde mit Verena, die Beziehung wird gar nicht gehen. Wenn ich nur über Verena lese, das geht doch gar nicht. Aber ich teile mich mit Verena. Ich teile mein Leben mit Verena. Genauso wie ich in vielen Dingen mein Leben mit dem Sport teile. Das geht nur bedingt, weil Sport keine Person ist. Aber Gott ist eine Person. Gott will viel mehr. Und ergriffen sein von etwas hat ganz viel damit zu tun, wie lebe ich diese Beziehung zu diesem, von dem ich ergriffen bin. Genau das ist das doch. Ich bin von Verena ergriffen, deswegen setze ich ganz viel da rein. Weil ich möchte mit Verena eins werden. Und wenn ich jetzt ganz fromm rede und sage, ja, ich bin von Christus ergriffen, dann muss ich mit Christus eins werden. Und wenn ich 15 Minuten mit Verena nur rede am Tag oder Beziehung lebe, Freunde, das ist zum Scheitern verurteilt. Das wird nicht aufgehen. Das geht leider nicht. Ich muss mit Verena Zeit verbringen. Ich muss mit ihr reden. Ich muss mit ihr meine Dinge teilen. Die will auch wissen, was in meinem Herzen abgeht. Die will alles einfach wissen. Und wisst ihr, ich bin viel unterwegs und Verena ist nicht immer dabei. Aber nach ein paar Tagen, und wir mögen es überhaupt nicht, also ich mag es nicht, woanders zu schlafen. Auch wenn, für mich ist es reiner Dienst. Wenn ich wegfahre, ich muss woanders schlafen und wir sehen das auch als Dienst und das ist auch gut so. Aber wir mögen es nicht. Am liebsten machen wir es nicht. Und nach ein paar Tagen, dann vermisse ich Verena. Total. Ich vermisse sie richtig. Ihr kennt das sicherlich, ihr, die in den Ehen lebt. Oder auf eine Ehe zugeht oder wie auch immer. Man vermisst sich einander. Und ich kann euch sagen, wenn ich länger nicht in der Bibel lese, warum auch immer, und oft stehe ich mir selber im Weg, dann vermisse ich das. Und vermissen wir Jesus in unserem Leben? Vermisst du es wirklich, mit deinem Herrn Zeit zu verbringen, so richtig Verlangen danach zu haben, ich muss mal wieder mit dir reden, Herr. Vermissen wir das? Denn wenn du es nicht tust, dann hinterfrag mal deine Beziehung zu Gott. Hinterfrag mal von dem Ergriffensein von Christus. Hinterfrag das mal. Vermissen wir Jesus in unserem Leben? Haben wir wirklich Zeit mit unserem Herrn? Das sind ganz wichtige Fragen, die wir haben. Und als letztes möchte ich, ach, das sind die Fragen. Als letztes möchte ich einfach sagen, lass dich von Jesus ergreifen. Ich möchte beten. Lieber Vater, hab Dank für deine Gnade in unserem Leben. Hab Dank dafür, dass du alles gegeben hast und wir ein neues Leben bekommen haben, um mit dir zu leben. was auch noch auf den Himmel hingeht, Herr. Und das sind so viele Dinge, die uns im Leben irgendwie abhalten davon und unser Leben irgendwie anders beschäftigen. Aber du bist gnädig und du hast deine Arme offen für jeden von uns. Und du möchtest, dass wir mit dir leben und von dir ergriffen sind. Das sind viele Worte, die heute Morgen geredet wurden, und ich bete für jedes Herz, Herr, dass es darüber nachdenkt, wer du im Leben bist, und dass wir uns immer wieder neu nach dir ausrichten, nach dir ausstrecken und uns ganz von dir ergreifen lassen. Ich bete für diesen Segen, für diese Gemeinde. Amen.